finde, dass die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens nicht nur eine extrem wichtige symbolische Handlung des Staates ist, sich insbesondere vor die Bürgerinnen zu stellen, die tagtäglich sozusagen im Zentrum der Angriffe der AfD mit ihrem Rassismus, mit ihrem Sexismus, mit ihrem Ableismus, mit ihren islamfeindlichen Äußerungen, dass der Staat zeigt, wir dulden diese Art des politischen Denkens, wir dulden diese Art der Angriffe und seien sie auch nur verbalisiert auf Bürgerinnen und ich meine damit nicht sozusagen nur Leute, die einen deutschen Pass haben, sondern auf Menschen, die hier leben. Das dulden wir nicht.
Ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, als im Januar Friedrich Merz mit den Stimmen der AfD seinen Fünf-Punkte-Plan gegen Migration und für sichere Grenzen durch den Bundestag gebracht hat, war das so das erste Mal, dass er sich die AfD zu Hilfe genommen hat. Es gab riesige Demonstrationen, einen riesigen Aufschrei, eine riesige Empörung. All diese Punkte, bis auf einen, sind exakt im Koalitionsvertrag von SPD und CDU aufgenommen worden und werden jetzt in die Tat umgesetzt.
Guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele Menschen heute da sind. Mein Name ist Maggie. Ich bin Teil von Spielfeld Gesellschaft. Wir sind eine Initiative der Niedersächsischen Lotte-Sport-Stiftung und wir beschäftigen uns mit den Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt, mit Diskussionskultur, mit Integration und vor allem mit allen möglichen Themen, die einfach gerade gesellschaftlich diskutiert werden. Und das Thema heute passt da auf jeden Fall auch bestens dazu. Ich will gar nicht so wahnsinnig viel sagen, nur aus technischen Gründen sage ich einmal dazu, wir zeichnen die Veranstaltung heute auf. Und ihr werdet jetzt nicht die ganze Zeit mit den Gesichtern fotografiert, aber einfach wer ins Mikrofon spricht, ist auch mit auf der Aufzeichnung drauf. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr uns einfach im Nachhinein kurz Bescheid sagen, dann können wir das rausschneiden. So viel zu den technischen Sachen. Jetzt geht es eigentlich viel mehr an die Inhalte. Wir besprechen heute die Frage, ob eigentlich ein AfD-Verbotsverfahren aus unserer Sicht eingeleitet werden sollte oder eher nicht. Was sind Argumente dafür, was sind Argumente dagegen und was sind auch Argumente, wo wir uns noch gar nicht so sicher sind, wie wir uns eigentlich entscheiden würden, könnten wir uns jetzt hier gerade auf der Bühne entscheiden. Dafür habe ich zwei Personen da. Heute zu Gast auf der Bühne. Eine Person, ich sage euch vorher nicht, wie es aufgeteilt ist, ist eher für ein Verbotsverfahren, eine Person ist eher gegen ein Verbotsverfahren. Und wir sind sehr gespannt, sozusagen alle Argumente davon zu hören und besser kennenzulernen. Direkt neben mir sitzt Dr. Felix Hanschmann. Du bist Professor an der Bucerius Law School und du bringst heute vor allem eine juristische Perspektive zu dem Thema mit ein. Ein Applaus an dich, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Dankeschön.
Genau, und dann neben dir sitzt Thorsten Mense. Ich freue mich auch sehr, dass du heute da bist. Du kommst eher aus dem soziologischen Bereich. Du bist Autor, du bist Soziologe. Du bist Mitglied im Forum für kritische Rechtsextremismusforschung. Und vor allem bin ich doppelt froh, dass du heute da bist, weil die Deutsche Bahn hätte dem fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und du hast wirklich alles investiert, was ging. Und es ist ganz toll, dass es pünktlich geklappt hat. Ein Applaus an dich und herzlich willkommen. Genau. Und die letzten Leute, die ich willkommen heißen möchte, seid ihr. Weil es gibt immer, also ich kann so viel auf der Bühne machen, wie ich möchte. Wenn es kein Publikum gibt, was sich dafür interessiert, dann bringt das nichts. Und ich merke bei dem Thema, dass das Interesse sehr, sehr groß ist und das freut mich. Und deshalb gebe ich euch jetzt sozusagen 30 Sekunden meiner Redezeit, dass ihr euch einmal nach vorne, hinten, rechts und links dreht und den Leuten neben euch ins Auge schaut und sagt, schön, dass du heute da bist. Eure Zeit startet jetzt. Wunderbar, danke auf jeden Fall fürs Ausrichten, das klappt schon mal super. Ich starte heute ein ganz bisschen ungewöhnlich und ich habe das vorher nicht mit der Technik abgesprochen, das heißt, ich gucke zu euch. Könnt ihr einmal so ein bisschen Licht im Saal anmachen? Meine erste Frage geht nämlich heute nicht ans Podium, sondern an euch. Keine Sorge, ich werde das nicht im Internet veröffentlichen, wie ihr euch jetzt entscheidet. Aber würdet ihr jetzt sozusagen vor der Diskussion heute entscheiden müssen, seid ihr eher für ein Verbotsverfahren dagegen oder sagt, ihr habt noch nicht alle Informationen, die ihr bräucht, euch zu entscheiden, dann dürft ihr euch jetzt einmal melden. Keine Sorge, anonym, wir erzählen es nicht weiter. Könnt ihr einmal die Hand nehmen, wer ist für ein Verbotsverfahren? Okay. Einmal wieder runter, wer ist gegen ein Verbotsverfahren? Und wer sagt, oh mein Gott, ist das kompliziert, wie soll ich das denn überhaupt wissen? Okay, genau, das gibt es auch so. Man darf sich auch zweimal melden. Lieben Dank. Und wer sagt, ey, ich will dazu gar nichts sagen, hör auf, uns Fragen zu stellen, Okay, wunderbar. Lieben Dank. Dann dürft ihr das Licht wieder. Eine Person meldet sich. Ich soll aufhören, Fragen zu stellen.
Ich deswegen, auch diese Frage fand ich schon wieder unscharf. Und das ist genau ein Problem, wie es auch für die Medien immer wieder meiner Meinung nach transportiert wird.
Du hast mir meinen Plot-Twist weggenommen. Aber das ist richtig schlau von dir. Ich mag das, was du sagst. Entschuldigung. Nee, ist ein guter Punkt.
Ja, ich habe mich nicht für ein Verbot gemeldet.
Ja.
Das ist mir ganz wichtig.
Okay. Okay, ist ein wichtiger Punkt und genau eine Frage, die später noch dran kommt. Also, nee, gar kein Problem. Du hast dich gemeldet, ich habe dich drangenommen. Ist in Ordnung, wenn du was sagst. Mich würde interessieren, wir gehen jetzt sozusagen zu euch über, was eure Position ist. Und dafür starten wir einfach mit der Frage, die auch der Titel der Veranstaltung heute ist. Und zwar die Frage, brauchen wir ein AfD-Verbot? Und ihr dürft jetzt sozusagen einfach jeder mal ein Statement loswerden und danach gehen wir in die Diskussion und ich habe ganz viele Fragen dabei und ihr bekommt die Möglichkeit, dass ihr auch Fragen stellen könnt, also gerne auch was überlegen. Felix, ich starte mit dir. Brauchen wir ein AfD-Verbot?
Ich habe gerade gesagt, Doppelmeldungen sind möglich und möglicherweise hätte ich mich sozusagen intuitiv bei allen drei deiner Fragen gemeldet. Aber ich kann schon mal auflösen, dass ich hier von uns drei oder zweien derjenige bin, der jedenfalls eine Stellungnahme für den Innenausschuss des Deutschen Bundestages mit 17 Kolleginnen, VerfassungsrechtlerInnen verfasst und unterschrieben und an den Innenausschuss eingereicht hat, der sich für die Einleitung eines AfD-Parteiverbotsverfahrens ausspricht. Ich finde aber, dass das Thema eines ist, was unglaublich viele Ambivalenzen hat und es gibt juristische Fragen, da bin ich mir ziemlich sicher, was richtig ist und was nicht richtig ist und das ist beim Parteiverbotsverfahren nicht so. Das ist eine Frage, bei der Menschen, die anderer Meinung sind und die es dagegen aussprechen, sehr valide Argumente haben, die ich anerkenne. Und deshalb finde ich es eine unglaublich schwierige Frage, auch wenn man sich lange damit beschäftigt. Warum? Und das liegt zum einen daran, dass erstmal, wenn man grundsätzlich anfängt, das Instrument von einem Parteiverbotsverfahren ein jedenfalls für Demokratinnen hochgradig ambivalentes Instrument ist, weil es eigentlich auf den ersten Blick ein undemokratisches Instrument ist, weil man bestimmte politische Kräfte, die sich als Parteien organisieren, aus dem politischen Wettbewerb mit ihrer jeweiligen Politik, mit ihren Positionen ausgrenzt. Das bedeutet für mich aber erstmal nur, dass es gleichwohl immer noch, und ich glaube historisch aus guten Gründen, im Konzept dieser wehrhaften Demokratie nach 33 bis 45 von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes mit sehr, sehr guten Gründen aufgenommen worden ist. Und es ist ein Instrument, es gibt noch andere wie die Grundrechtsverwirkung oder die Vereinsverbote, aber es ist eben ein Instrument, das die Mütter und Väter ins Grundgesetz reingeschrieben haben. Ich habe natürlich Bauchschmerzen damit, weil ich bin überzeugter Demokrat und wenn man sich beispielsweise die Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anguckt, dann stammen die Entscheidungen meistens aus Ländern mit autoritären politischen Regimen. Und dann sieht man sozusagen die Zweifelhaftigkeit oder das Suspekte, was so ein Parteiverbotsverfahren hat, weil man damit natürlich sozusagen autoritäre Regime, reihenweise politische Mitbewerber versucht sozusagen aus dem Weg zu räumen. Ist auch vollkommen klar, dass niemand, also kein Verfassungsrechtler, keine Verfassungsrechtlerin und auch kein Bürger und keine Bürgerin im Vorhinein sozusagen eine sichere Prognose über den Ausgang eines solchen Verfahrens treffen kann. Das heißt, Scheitern des Verfahrens ist sozusagen immer mit drin. Niemand weiß, wie das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden wird, ob es zu dem Ergebnis kommt, ja, die Voraussetzungen für ein Verbot sind erfüllt oder sie sind nicht erfüllt. Und da gibt es auch sozusagen bei der Informationslage, auch das würde ich sozusagen der Gegenseite zugestehen, bei bestimmten Verbotsvoraussetzungen echt noch Nachholbedarf, was sozusagen die Informationen angeht. Vielleicht nur kurz, und ich versuche das in der nicht für Juristinnen geeigneten Sprache zu formulieren, die Partei muss verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen. Das heißt, sie muss diese sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung, dazu gehört die Garantie der Menschenwürde, das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, muss sie sozusagen versuchen zu beseitigen oder zumindest zu beeinträchtigen. Das ist die eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, das hat das Bundesverfassungsgericht im letzten NPD-Verfahren gesagt, ist die sogenannte Potentialität. Das heißt, die Partei muss tatsächlich aufgrund ihrer Stimmengewinne bei Wahlen, aufgrund ihres Rückhalts in der Bevölkerung in der Lage sein, diese verfassungsfeindlichen Ziele auch durchzusetzen. Das wird man bei der AfD unproblematisch anders als bei der NPD sagen können. Aber das dritte Merkmal ist, dass das sozusagen nicht nur so eine verbalisierte Verfassungsfeindlichkeit sein muss, sondern die Partei muss auch, das Bundesverfassungsgericht sagt, aggressiv kämpferisch darauf ausgehen, das umzusetzen. Das heißt, es muss eine gewisse, zumindest Gewalt Affirmierung geben. Ne? Es muss sozusagen Aufrufe zur Gewalt geben. Es muss Verbindungen zu gewaltbereiten Kräften geben, also beispielsweise zu Kameradschaften oder gewaltbereiten Neonazis. Oder es muss die Verfügung geben oder die Möglichkeit, über Waffen zu verfügen. Und dieser Punkt, dieser letzte, diese aggressiv-kämpferische, da schweigt sich der Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz dazu aus. Auch da muss man sagen, nur weil das Bundesamt für Verfassungsschutz, was ja für sich genommen auch keine unproblematische staatliche Institution ist, und ich bin immer wieder überrascht, nicht nur beim Parteiverbotsverfahren, sondern auch wenn es darum geht, sozusagen Einstellungen in den öffentlichen Dienst zu überprüfen unter Rückgriff auf Informationen von Verfassungsschutzbehörden, mit welchem blinden Vertrauen man auf einmal an Informationen rangeht von Behörden, sowohl auf Landes- und Bundesebene, die aus meiner Sicht nicht unproblematisch sind. Und man muss sagen, dass diese Einstufungsvoraussetzungen, also gesichert rechtsextremistisch oder Prüffall, Verdachtsfall, das sind behördeninterne Klassifikationen. Die haben erstmal wenig mit den Voraussetzungen zu tun, die man für ein Parteiverbotsverfahren benötigt. Die Voraussetzungen sind zum Teil höhere und sie sind andere. Das heißt, nur weil die als gesichert rechtsextremistisch jetzt eingestuft werden, heißt das nicht, dass ein Parteiverbotsverfahren Erfolg hat. Okay, soweit sozusagen zur Skepsis und zu meiner eigenen Unsicherheit als Bürger, als Demokrat, aber auch als Jurist. Warum bin ich trotzdem dafür? Ich bin vor allen Dingen mit Blick auf die Rechtsfolgen eines Parteiverbotsverfahrens, Klammer auf, Prognose, Unsicherheit eingepreist, Klammer zu, bin ich davon überzeugt, dass das ein effektives Instrument ist. Es ist natürlich kein Allheilmittel. Natürlich wird ein Parteiverbotsverfahren, das gewissermaßen auch der Zivilgesellschaft sozusagen, die Zivilgesellschaft insofern entmündigt, als wir sozusagen die Frage Rechtsextremismus, AfD, einem Gericht und damit sozusagen 8 Richterinnen in Karlsruhe übergeben und damit gleichsam sozusagen auch diesem rechtlichen Verfahren überantworten. Das kann nur eine schlechte Antwort sein in der Demokratie. Auch da sozusagen Skepsis. Und es ist vollkommen klar, dass wenn man ein Parteiverbotsverfahren macht, dann muss das sozusagen begleitet sein durch ganz, ganz viele politische, zivilgesellschaftliche Maßnahmen, über die wir vielleicht noch sprechen. Aber das Parteiverbotsverfahren ist das einzige Instrument, das dem Staat zur Verfügung steht, wesentliche Ressourcen, die der in der AfD organisierte, parteipolitisch organisierte Rechtsextremismus, Rassismus, Sexismus, Ableismus dem sozusagen das Wasser abgräbt. Warum? Weil die Folge von einem Parteiverbotsverfahren ist erstmal, dass das Parteivermögen eingezogen wird. Das heißt, sie verfügen nicht mehr über finanzielle Mittel, die sie sozusagen für die Verbreitung ihrer Ideologie einsetzen kann. Da muss man zugeben, da gibt es sozusagen auch in der Verfassung ein neues Verfahren, das man sozusagen da eingefügt hat, nach dem NPD-Parteiverbotsverfahren, wo man sozusagen nur die Entzug, den Entzug staatlicher Gelder beantragt. Aber es ist, wenn man ein Parteiverbotsverfahren macht, ist das damit verzogen. Man zerstört mit einem Parteiverbotsverfahren die organisatorischen Strukturen einer Partei. Die weitere Folge von einem Parteiverbotsverfahren ist, dass alle all diejenigen, die Mandate haben für die AfD, die in Kommunalparlamenten, in Landesparlamenten, im Bundestag sitzen, verlieren automatisch mit dem Verbot der Partei ihre Mandate. Und mir geht es gar nicht um die individuellen Abgeordneten, aber die Folge davon ist natürlich auch, dass deren Ideologie nicht mehr medial rezipiert in Parlamenten auf Landesebene, auf Kommunalebene oder auf Bundesebene verbreitet werden kann und von Medien sozusagen aufgegriffen werden. Das wird dort nicht mehr stattfinden. Die werden dort keine Rederechte mehr haben. Sie werden keinen Zugang mehr zu den Parlamenten haben. Das heißt, es fehlt sozusagen die mediale Aufmerksamkeit. Es fehlt die parlamentarische Bühne für die Verbreitung dieser Ideologie. Und das Letzte, es fehlt ihnen damit sozusagen auch der Zugriff auf die Exekutive. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn man beispielsweise mal den Bereich Schule nimmt. Wenn man die AfD beobachtet, wenn man ihre Wahlprogramme liest, wenn man sich das Sommerinterview mit Björn Höcke anguckt, dann merkt man und Schriften von Anhängerinnen, Funktionären liest, dass sie auf das Kultusministerium schielen. Und das ist auch vollkommen folgerichtig, weil das Kultusministerium gibt den Zugang auf die Köpfe von jungen Bürgerinnen und Bürgern, von Menschen. Und innerhalb des mit dem Kultusministerium können die sozusagen die Schule radikal verändern. Aber das ist sozusagen nur ein Beispiel. Man würde sozusagen dieser Partei diesen Zugriff, diese Gefahr des Zugriffs auf die Exekutive nehmen. Also das erstmal zu den Folgen, die wirklich gravierend sind und die, ich glaube, die stichhaltig sind. Das zweite Argument, was mich immer wieder...
Sache, ja. Genau, wir haben gleich noch eine Stunde Zeit. Ja. Kannst du dich kurz auf die wichtigsten Sachen beschränken?
Ja, ich beschränke mich auf die letzte.
Wir haben auch vorher abgesprochen, ihr habt ein bisschen mehr Zeit für die Anfangsfrage.
Ja, habe ich die 3 Minuten sind wahrscheinlich schon um, die wir abgesprochen haben. Ne?
Aber das ist okay, weil bisher war alles wichtig, was du gesagt hast.
Okay, letzter Punkt sozusagen. Ich gebe zu, dass das sozusagen verfassungsdogmatisch progressiv ist. Aber es gibt sozusagen im Verfassungsrecht sowas wie Schutzpflichten des Staates, dass der sich sozusagen schützend vor die Grundrechte seiner Bürgerinnen stellt. Und ich finde, dass die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens nicht nur eine extrem wichtige symbolische Handlung des Staates ist, sich insbesondere vor die Bürgerinnen zu stellen, die tagtäglich sozusagen im Zentrum der Angriffe der AfD mit ihrem Rassismus, mit ihrem Sexismus, mit ihrem Ableismus, mit ihren islamfeindlichen Äußerungen, dass der Staat zeigt, wir dulden diese Art des politischen Denkens, wir dulden diese Art der Angriffe und seien sie auch nur verbalisiert auf Bürgerinnen und ich meine damit nicht sozusagen nur Leute, die einen deutschen Pass haben, sondern auf Menschen, die hier leben, das dulden wir nicht. Und dass die Einleitung des Parteiverbotsverfahrens ist die symbolische Handlung des Staates, sich schützend vor diese Bürgerinnen zu stellen. Vielleicht erstmal sozusagen so viel dazu.
Lieben Dank für den Einblick. Ich weiß, du hast noch ganz viele Sachen auf deinem Zettel und du bekommst nachher einfach die Gelegenheit, sie bei meinen Fragen noch zu sagen. Okay. Aber Thorsten, ich möchte dir erst auch die Gelegenheit geben, zu der Frage, was zu sagen, brauchen wir ein AfD-Verbotsverfahren oder ein AfD-Verbot?
Ja, das ist, also auch erstmal danke von mir für die Einladung und danke an die Bahn, dass ich es noch geschafft habe. Es ist natürlich immer, wenn man sich sowas vorbereitet hat und dann kommen im ersten Statement schon Sachen, wo man gleich was dazu sagen möchte. Aber wir haben ja noch genug Zeit auf der Bühne. Ich werde mich deswegen erstmal meinem Zettel ein bisschen festhalten. Und der Dissens zu den Sachen, die du gesagt hast, ist, glaube ich, gar nicht so groß. Aber ich will den, oder ich versuche mal den Blick zu erweitern und meine Skepsis quasi, die vor allen Dingen aber die Debatte, wie sie läuft, eigentlich betrifft. Und auch, um mich nicht gleich mit der Mehrheit hier im Saal unbeliebt zu machen, ich bin gar nicht gegen ein Verbot der AfD. Aber also alles, was Rechtsextremen schadet, finde ich erstmal gut. Genau die Punkte, die Felix genannt hat, dass sie ihre Jobs verlieren, dass sie ihre Gelder verlieren, dass sie ihre Strukturen verlieren und quasi ihre parlamentarische Macht, die sie ja schon in großem Maße haben. Ich halte aber den Fokus, der gerade in dieser, und das ist ja die Frage, in der wir uns bewegen, was kann man gegen Rechtsextremismus tun, was kann man gegen den Rechtsruck tun, die beschäftigt uns schon seit Jahren, die Frage, und der Fokus hat sich meiner Meinung nach immer mehr verdichtet in diese Frage AfD-Verbotsverfahren. Es gibt riesige Kampagnen, wir werden ja auch noch über diese Prüfkampagne nachher sprechen. Und ich halte diesen Fokus tatsächlich für falsch und teilweise auch fatal, und ich finde, dass es in dieser Debatte einfach sehr viele Leerstellen gibt. Und da an ganz erster Stelle, dass in dieser Debatte zu wenig auftaucht oder meiner Meinung nach verkannt wird, dass die AfD eben nur Symptom, aber nicht Ursache dieser Rechtsentwicklung der Gesellschaft ist. Und meiner Meinung nach noch nicht mal die treibende Kraft. Also heißt, man würde nicht den Hauptplayer dadurch sozusagen lahmlegen, wenn man diese Partei verbietet, weil die Rechtsentwicklung, diese autoritäre Entwicklung der Gesellschaft eben weiterläuft, weil es eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist, die sich nicht durch ein Parteienverbot bekämpfen lässt. Das will ich gleich noch ein bisschen ausführen. Der andere Punkt ist tatsächlich, dass ich verwundert bin über die Verbotsforderung, weil ich sie für total illusorisch halte. Also die AfD steht in Umfragen mittlerweile sehr oft schon an Platz 1 in der Wählergunst. Die CDU wirbt jetzt gerade vor 2 Wochen wieder ganz aktiv für eine Normalisierung der Partei, bereitet unübersehbar Koalition vor. Und in so einer politischen Gemengelage tatsächlich davon auszugehen, man würde quasi eine Partei, die an erster Stelle in der Parteienkonkurrenz steht, verbieten können, halte ich tatsächlich für absurd oder kann ich nicht nachvollziehen, diese Hoffnung. Und es zeigt aber, finde ich, auch ein falsches Bild von Gesellschaft und auch von Demokratie, weil in der Debatte so getan wird, als sei das Grundgesetz in Stein gemeißelt und die Verfassungsrichterin in Karlsruhe, das wären so die ewigen Wächter der Demokratie. Aber das Grundgesetz ist sehr weit auslegbar, wie, da weißt du wahrscheinlich mehr drüber als ich, aber das hat man in der Geschichte schon oft gesehen, dass das keineswegs in Stein gemeißelt ist, was jetzt mit dem Grundgesetz und der Verfassung vereinbar ist und was nicht. Und die Richterinnen sind ja ebenso Teil dieser Gesellschaft, die sich seit Jahren rasant nach rechts entwickelt hat. Und damit hat sich eben auch verändert, was als demokratisch und legitim gilt. Und es wird immer so, als ob die so außenstehend wären. Und die kann man dann anrufen und die entscheiden, was ist demokratisch und was nicht. Und das halte ich für ein falsches Bild, wie Gesellschaft funktioniert. Und diese gesamtgesellschaftliche Rechtsentwicklung ist aber eigentlich für mich der entscheidende Punkt. Und nochmal deutlich zu machen, die AfD und der Rechtsextremismus, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Und in dieser Verbotsdebatte findet, man kennt es so aus den Diskussionen über Extremismus und Extremismustheorie, findet so eine Externalisierung der AfD und ihrer menschenfeindlichen Einstellung statt, so als ob das quasi mit uns oder der bürgerlichen Mitte nichts zu tun hätte. Und es reproduziert halt eben diesen, wie ich finde, bürgerlichen Mythos einer demokratischen Mitte, die man gegen die extremen Ränder verteidigen müsste. Und das verschleiert aber die bis in die Mitte weitreichenden menschenfeindlichen antidemokratischen Einstellungen. Also seit Jahren sind in Umfragen 60% der Leute stimmen der Aussage zu, Deutschland ist in gefährlichem Maße überfremdet. Wer das sagt, sagt, dass rassistische Gewalt Notwehrhandlung ist. Das sind 60% der Bevölkerung. Man kann die Mitte-Studien angucken oder die Leipziger Autoritarismus-Studie. 40% der Leute sagen, Deutschland braucht eine Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Diese Zahlen liegen weit über den Umfragewerten der AfD. Und das fällt irgendwie hinten runter, wenn man quasi das Problem auf die AfD reduziert. Und deswegen will ich deutlich machen, was wir und vor allen Dingen, was wir erleben und in vielen anderen Ländern stattfindet, ist eher eine Brutalisierung der Demokratie, in manchen Orten auch schon eine Faschisierung, wenn man in die USA guckt, aber die in einem formal demokratischen Rahmen stattfindet und die primär von Demokratinnen rangeführt wird und eben nicht von Faschistinnen, die die Demokratie ganz offen abschaffen wollen, wie es historisch ja der Fall war. Und wenn wir uns dann das in Deutschland gerade angucken, die erste Amtshandlung der Regierung war es, Grenzkontrollen einzuführen, die bis heute anhalten und damit das Asylrecht faktisch außer Kraft zu setzen. Dann haben wir Jens Spahn, der die Genfer Flüchtlingskonvention ganz öffentlich in Frage stellt. Dann haben wir den Innenminister Dobrindt, der rechtlichen Beistand für Geflüchtete schon mal als Anti-Abschiebeindustrie diffamiert hat. All diese Punkte verstoßen, widersprich mir, wenn es nicht stimmt, gegen das Grundgesetz, gegen Dinge, die im Grundgesetz verankert sind. Und jetzt hat Friedrich Merz als unser demokratischer Bundeskanzler mal mit seinem Spruch, dass Migration ein Problem im Stadtbild ist, einfach mal 20-30% dieser Bevölkerung, der Bevölkerung von Deutschland für unerwünscht erklärt. Und du hast gerade den Punkt gesagt mit, man soll ein Zeichen setzen, dass man sich vor diese Leute stellt. Da bin ich total bei dir. Aber diese Leute werden nicht nur von der AfD bedroht. Die werden von dem Bundeskanzler für unerwünscht erklärt. Und ich finde, dass all diese Sachen eben viel zu wenig Aufmerksamkeit finden in dieser Debatte. Und Und dann frage ich mich, wie kann man von diesen Leuten, also wie zum Beispiel Bundeskanzler Friedrich Merz, der quasi an diesen völkischen Remigrationsdiskurs andockt mit seiner Aussage, von denen fordern, die Demokratie zu schützen und die Demokratie vor dem Rechtsextremismus zu bewahren. Also das, da läuft für mich einfach vieles schief. Und deswegen ist eben diese Debatte um das AfD-Verbot für mich eigentlich weniger ein Ausdruck einer wehrhaften Demokratie, sondern eher ein Ausdruck davon, wie schlimm es schon ist und wie groß die Ohnmacht ist. Und diese Ohnmacht, die spüre ich selber. Also ich habe jetzt auch nicht die großen Antworten darauf, was man tun kann. Aber ich glaube, man muss halt der Realität ins Gesicht blicken. Und die besteht eben darin, dass wir es mit einer autoritären Entwicklung zu tun haben, die bereits weite Teile der Gesellschaft erfasst hat und die sich bis in die politische Mitte beobachten lässt. Und die also auch schon ohne der AfD an der Regierung längst im vollen Gange ist. Und sie findet eben nicht nur auf der Parlamentsebene statt, sondern auf den Straßen, in den Schulen, auf der Arbeit, in den Medien. Und das wird ja nicht aufhören, wenn die AfD verboten ist. Ich wohne in Leipzig, also heißt in Sachsen. Ich kann das irgendwie am eigenen Leib jeden Tag erfahren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es andere Strategien braucht, um dieser rechtsextremen Entwicklung etwas entgegensetzen zu können. Soweit erstmal.
Danke für deinen Einblick. Ihr seht, es geht auf jeden Fall um sehr, sehr wichtige Dinge und ich habe jetzt die interessante Aufgabe, daraus eine runde Veranstaltung zu basteln. Ich habe schon ganz viel mitgeschrieben. Bevor wir aber jetzt einsteigen in Pro- und Kontra-Argumente, Felix, kannst du uns einmal vielleicht kurz einordnen, ist gemein, ich habe direkt zwei Fragen auf einmal im Kopf, aber das eine ist, ich habe das Gefühl, das erste Mal, als ich AfD-Verbotsverfahrenswünsche sozusagen im öffentlichen Raum gehört habe, war nach den Korrektivrecherchen vor anderthalb Jahren. Seitdem habe ich das Gefühl, es ist unfassbar viel passiert und keine Zeit vergangen und es ändert sich ständig. Und obwohl ich in dem Bereich arbeite, merke ich, ich verliere manchmal den Überblick, wo wir gerade stehen. Wie viele Anträge gab es dafür eigentlich schon? Gibt es gerade einen, der offen ist? Wo stehen wir gerade? Hast du einen Überblick? Kannst du uns einschätzen, wo wir da gerade stehen? Nicht im gesellschaftlichen Diskurs, sondern vielleicht auch einfach politisch?
Ja, es ist ein bisschen eingeschlafen. Also die Diskussion medial, politisch hat noch mal ein bisschen Fahrt aufgewonnen durch diese Publikmachung der Neueinstufung der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber das muss man ehrlich sagen, war sozusagen nur eine mediale oder eine politische Diskussion, die nicht wirklich zu Initiativen geführt hat. Aus dem politischen Raum kommt da im Moment relativ wenig. Der Bundestag hat sich ja dagegen ausgesprochen, auf den Parteitagen in den Ländern unterschiedlich, SPD, Grüne. Der Weg, der im Moment am ehesten sozusagen präferiert wird, ist über den Bundesrat, weil das eine Möglichkeit ist, dass sozusagen einzelne Länder, und da gibt es welche, die sich dafür ausgesprochen haben, über den Bundesrat ein Parteiverbotsverfahren einzuleiten. Man muss vielleicht dazu sagen, das Verfahren kann laut unserer Verfassung nur von drei Verfassungsorganen eingeleitet werden. Das ist die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat. Die können alle drei, wie beim ersten NPD-Verfahren, zusammenarbeiten, geben aber dann unterschiedliche Anträge ein. Aber jedes Organ dieser drei kann das auch für sich allein machen. Das macht sozusagen für das Verfahren überhaupt keinen Unterschied. Also das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüft sozusagen dann und entscheidet unabhängig davon, wer von den dreien das jetzt beantragt hat. Und der Stand im Moment ist eben der, dass am ehesten aus dem Bundestag wird das nicht kommen, aus der Bundesregierung wird es im Moment auch nicht kommen. Und deshalb versuchen teilweise auch sozusagen mit dem Druck oder in Zusammenwirken mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die versuchen, das Thema in den Landtagen zu positionieren, dass man das über den Bundesrat, dass man im Bundesrat eine Mehrheit kriegt für die Einleitung eines Verfahrens oder erstmal, und das ist sozusagen die Frage, die vorhin kam, sozusagen die Einleitung eines Verfahrens zu prüfen. Wobei man sagen muss, ein Prüfverfahren gibt es rechtlich nicht. Also was damit gemeint ist, ist, dass man sozusagen die Informationen, die es bisher gibt, und das ist nicht nur der Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sondern es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen. Es gibt das Deutsche Institut für Menschenrechte, das einen Bericht vorgelegt hat. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte arbeitet gerade mit sehr, sehr vielen Juristinnen, die sie jetzt extra dafür eingestellt haben, sozusagen gleichsam an der Formulierung eines Antrags, der dann dem Bundesrat oder einem der anderen beiden einfach nur übergeben werden müsste, die denen die Arbeit abnehmen. Es gibt vom Zentrum für politische Schönheit eine wunderbare Webseite, wo man sozusagen einzelne Tatbestands- oder Verbotselemente mit Personen verlinken kann, also gucken kann, okay, wer hat sozusagen sich gegen die Menschenwürde innerhalb der AfD geäußert, mit Datum, mit Nachweis. Das heißt, es gibt relativ viele Informationen, und Prüfverfahren würde eben genau das heißen. Der Bundesrat guckt sich erstmal an, was haben wir, und ist das sozusagen erfolgversprechend? Und würde dann, wenn es zu dem Ergebnis kommt, ja, das, was wir haben an Informationen, reicht aus, dann könnte der Bundesrat ein Verfahren einleiten in Karlsruhe.
Danke auf jeden Fall für die Einordnung. Ich glaube, ich würde auch, genau, weil das aus dem Publikum vorhin schon kam und ich habe es euch vorher auch noch geschickt, ich weiß nicht, wer von euch die Kampagne Prüf kennt. Ich kenne das über ein Video von Nico Semsrott, der da auf jeden Fall sehr stark Gesicht für ist. Und wenn ich das jetzt kurz in meinen Worten schlecht zusammenfasse, dann bedeutet das im Grunde genommen, eigentlich müssen wir als Gesellschaft gar nicht diskutieren, ob wir persönlich für oder gegen AfD-Verbot sind, weil das gar nicht unsere Entscheidung ist. Das Einzige, was sozusagen politisch entschieden werden kann, ist, dass eine Prüfung, also ein Verbotsverfahren sozusagen in Auftrag gegeben wird, bei dem ExpertInnen prüfen, gibt es Argumente dafür oder dagegen, und ist es sozusagen, ist am Ende ein Tatbestand da, der sagt, die AfD ist in einer Form verfassungsgefährdend, in der sie verboten werden muss oder nicht. Das heißt, er sagt, oder diese Kampagne stellt in Fokus, vielleicht müssen wir gar nicht darüber diskutieren, ob wir es wollen, sondern eher, ob wir den normalen Weg einer Prüfung eingehen möchten. Und es gibt halt gerade Indizien, die dafür sprechen, dass eine Prüfung vielleicht sinnvoll wäre. Das sind jetzt meine Worte. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch zusammengefasst. Was sind eure Gedanken dazu? Thorsten, ich würde vielleicht sogar mit dir gerne anfangen, weil du gerade noch nicht gesprochen hast. Du hast es dir ja, glaube ich, auch einmal angeguckt. Ja. Wie ist deine Perspektive dazu?
Ich habe mir sogar was dazu aufgeschrieben, was ich jetzt aus meinem Handy rausholen muss. Auch in der Gefahr, dass es wie ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, klingt, finde ich, also ich meine, ich habe jetzt nur dieses Video angeguckt und mir die Petition irgendwie durchgelesen, die es zu der Kampagne gibt. Ich finde die ganz schrecklich, muss ich sagen. Spannend. Also und zwar, ich habe meine Skepsis, was die Verbotsforderung angeht, die habe ich gerade hier in der Kürze dargelegt. Aber das ist eine politische Haltung. Da kann man sagen, das ist eine rechtsextreme, menschenfeindliche Partei, die bedroht die Demokratie. Aus dem Grund suche ich nach Wegen, diese Partei zu bekämpfen. Und da kann man zu dem Ergebnis kommen, ein Parteiverbotsverfahren ist der richtige Weg. Die Kampagne geht aber ja einen Schritt zurück. Die sagt, das sollen die da draußen, was ich vorhin schon versucht habe zu erwähnen, das sollen die Gerichte klären. Wir fordern nur, dass es ein Prüfverfahren gibt. Und dann steht dieser meiner Meinung nach total schreckliche Satz drin, stellt sich heraus, dass die AfD unsere Demokratie bedroht, dann muss sie verboten werden, ja. Wenn die Voraussetzungen wirklich nicht erfüllend sein sollten, dann wären wir alle dann können wir alle erleichtert sein wegen dieser Bestätigung. Also ich meine, also da verlässt man ja total den Boden einer politischen Diskussion, weil wir wissen, wie die AfD drauf ist. Wir wissen, wovon die Leute träumen. Wir wissen, was sie für eine Gesellschaft einrichten wollen, wie viele Millionen Menschen davon akut bedroht werden und auch schon jetzt bedroht sind. Und wenn aber aus welchen Gründen auch immer, und juristisch ist ja wirklich immer eine ganz andere Diskussion als eine politische, dann das Gericht zu der Entscheidung kommt, nee, sie bedroht nicht in dem Maße die Demokratie, dass wir sie verbieten, dann lehnen sich die Leute von dieser Kampagne zurück und sagen, oh, Glück gehabt, die Demokratie ist nicht bedroht, dann können wir jetzt ja wieder Kaffee trinken gehen. Also ich finde es wirklich, ich habe mich da richtig, man merkt es ein bisschen, ich habe mich wirklich aufgeregt, als ich diese Kampagne gesehen habe, weil ich finde, da spricht auch so ein, ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch, so ein Untertanengeist tatsächlich raus. Und man tut quasi sich als eigenes politisches Subjekt in den Hintergrund stellen und lagert diese Entscheidung aus. Und ich kann doch Kampagnen führen und sagen, doch, das ist meine politische Forderung, die ich gerade aufstelle, weil ich den Rechtsextremismus bekämpfen will. Aber das einfach abzugeben, da zieht man sich auch meiner Meinung nach aus der Verantwortung. Und da würde ich halt dem entgegen stark machen, um vielleicht auch so ein bisschen eine grundsätzliche Kritik reinzubringen. Mir persönlich ist es quasi egal, ob die AfD gegen das Grundgesetz verstoßt oder gegen die Verfassung. So, das ist eine Partei, die hat eine menschenfeindliche, antidemokratische, antifeministische Politik, deswegen bekämpfe ich sie und mache mir Gedanken, was sind die richtigen Strategien, um diese Partei zu bekämpfen, aber da orientiere ich mich nicht, ob das jetzt gegen das Grundgesetz verstößt oder wie ein Beschluss von einem Gericht in Karlsruhe irgendwie dann ist, sondern weil ich aus meiner eigenen Analyse und Überzeugung heraus zu diesem Punkt komme, das sind Feinde der Demokratie. So, und deswegen bekämpfe ich sie und macht es sozusagen nicht an diesem Grundgesetz fest, was, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, also wenn man jetzt ganz, okay, jetzt komme ich vielleicht zu weit vom Thema weg, aber wenn man es ganz genau nimmt, die Würde des Menschen ist unantastbar, es darf niemand wegen seiner Herkunft diskriminiert werden, das ist ja auch alles jetzt nicht wirklich die Realität. Also insofern mit dem das Grundgesetz so hochhalten, auch da würde ich gerne mal ein bisschen Skepsis anbringen wollen.
Dann müssten wir uns wahrscheinlich 3 Stunden nehmen. Aber danke für deine Perspektive. Auch übrigens zur Vollständigkeit, ich will und darf gar nicht Werbung für das Video machen oder die Kampagne, sondern mir geht es mehr darum, das ist, glaube ich, gerade das Letzte, was ich sozusagen an neuen Ideen gesehen habe und an neuen Impulsen. Und ich finde es ganz spannend, daran mal sozusagen ein bisschen über unsere Argumente zu sprechen. Felix, was ist dir bei diesem Video durch den Kopf gegangen oder bei der Kampagne?
Ja, ganz ähnlich. Also ich fand das auch... Also ich dachte so, das entmündigt ja sozusagen mich als, ich will auch gar nicht, dass andere im Bundesrat oder im Bundestag oder in der Bundesregierung sozusagen da jetzt prüfen und ich gebe meine Überzeugung sozusagen an diese Personen ab, die dann ja oder nein, weil ich halte diese Partei ja, deshalb habe ich ja diese Stellungnahme mit verfasst und unterschrieben, für eine Partei, die in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Ich halte sie für gefährlich und ich sehe das Parteiverbotsverfahren als ein Instrument, das bei aller Skepsis, die ich habe, das habe ich ja versucht zu erklären, sozusagen ein taugliches Instrument ist. Mir fällt es natürlich als Jurist viel, viel schwerer. Wir werden ja zur Affirmation der Normen erzogen im Jurastudium und natürlich auch zum Grundgesetz. Und ich bin ehrlich gesagt ein Anhänger des Grundgesetzes. Und ich finde, dass es sozusagen eine Verfassung ist, die es zu verteidigen gilt. Und deshalb würde ich sie auch gerne oder spreche mich dafür aus, sie zu verteidigen gegenüber Personen, Organisationen, AkteurInnen, die ein Programm verfolgen, das mit dieser Verfassung aus meiner Sicht nicht vereinbar ist. Aber das ist meine Entscheidung als Jurist, als Bürger. Es verweist allerdings ein bisschen auf ein Problem. Ich glaube, man macht sich zu einfach, dass man sozusagen nur Herrn Semsrott sozusagen den Vorwurf macht. Ein Argument gegen ein Parteiverbotsverfahren, ich habe das nur angedeutet, ist ja, dass man sozusagen diese politische Auseinandersetzung ein Stück weit nach Karlsruhe 8 Personen übergibt und die entscheiden dann innerhalb eines formalisierten Verfahrens darüber und eben auch nur an der Messlatte des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ob diese Partei verboten wird oder nicht verboten wird. Also auch das Parteiverbotsverfahren selbst ist ja etwas, wo sich die Zivilgesellschaft sozusagen gleichsam entäußert und den Konflikt oder die Auseinandersetzung mit diesen politischen Kräften, mit dem Rechtsextremismus abgibt an ein staatliches Organ. Gleichwohl würde ich dagegen halten, dass sie sagen, naja, wir haben dieses Instrument und ich glaube, wir haben es historisch aus guten Gründen. Ich glaube, dass es für exakt solche Situationen oder für solche Parteien gemacht ist wie die AfD. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Also wir sehen die zunehmende Radikalisierung der Partei. Wir zählen unzählige rassistische, sexistische, islamfeindliche, homo-, trans-, queerfeindliche Äußerungen von Funktionärinnen, von Anhängerinnen dieser Partei. Wir sehen die Unterscheidung zwischen Passdeutschen, echten Deutschen, dieser undemokratische Volksbegriff. Wir haben eine Diffamierung von Medien als Lügenpresse. Wir haben die Unterscheidung zwischen wir und die System- oder Altparteien. Wir sehen Verunglimpfungen des demokratischen Systems, die Versuche, demokratische Verfahren lächerlich zu machen. Also es gibt sozusagen einfach, es gibt keinen anderen politischen Player, der mehr sozusagen aus meiner Sicht diese Voraussetzungen, sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung auszusprechen, als die AfD. Aber letztendlich bleibt es sozusagen, und da würde ich Thorsten recht geben, dass dieses Prüfverfahren eine Entmündigung der Zivilgesellschaft und der einzelnen Bürgerinnen in der Auseinandersetzung ist.
Dann würde ich sagen, ich schlage den Bogen zum, was ist das Gegenteil von entmündigen, bemündigen?
Empowern.
Empowern,
würde ich sagen.
Ich möchte jetzt Zivilgesellschaft empowern, genau, auf Deutsch empowern. Thorsten, du sagst, wir müssen sozusagen damit umgehen, dass wir eine Gesellschaft haben, die sich nach rechts entwickelt und auch innerhalb einer Mitte nach rechts entwickelt und eben nicht nur mit Parteiverbotsverfahren vorgehen. Hast du irgendwelche Wünsche, Ideen, was du gerne ausprobieren möchtest oder mehr machen möchtest als Zivilgesellschaft oder uns als mündige Zivilgesellschaft, empowerte Zivilgesellschaft, was wir tun können, um uns gegen Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit einzusetzen, unabhängig von Verbotsverfahren? Und ich sehe, du hast sehr viele Zettel dabei. Hast du da auch was zu dabei?
Ich dachte, wir dürfen noch länger hier. Das klingt schon wie die Schlussfrage.
Ist nicht die Schlussfrage, keine Sorge.
Okay, weil ich hätte sonst auch noch, ich finde diese Grundgesetz-Diskussion eigentlich ganz spannend, aber wir können sie auch noch verteilen.
Vielleicht nachher beim Getränk dann.
Na gut. Naja, das ist ja immer die große Frage, was tun. Und wichtig ist, dass man was tut. Ich glaube, und das ist im Grunde ja einfach die logische Schlussfolgerung aus meiner Kritik oder Skepsis, was diese AfD-Verbotsdebatte angeht. Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, rassistische, menschenfeindliche, antifeministische, all diese Tendenzen zu bekämpfen, unabhängig davon, wer sie sozusagen ausspricht und von wem sie in die Politik übergeführt werden. Und das finde ich, wenn man jetzt sich gerade die Zivilgesellschaft anguckt, tatsächlich ein Punkt, also ganz oft erscheint es so, als ob so eine Politik nur ein Problem ist, wenn die AfD daran beteiligt ist, aber nicht, wenn sie von anderen umgesetzt wird. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, ich möchte das Problem oder die Gefahr der AfD an der Regierung nicht kleinreden. Ich weiß, dass es dann alles noch hässlicher und brutaler werden würde. So. Und ich weiß, dass da Menschen ganz konkret davon bedroht sind. Aber ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, als im Januar Friedrich Merz mit den Stimmen der AfD seinen Fünf-Punkte-Plan gegen Migration und für sichere Grenzen durch den Bundestag gebracht hat, war das so das erste Mal, dass er sich die AfD zu Hilfe genommen hat. Es gab riesige Demonstrationen, einen riesigen Aufschrei, eine riesige Empörung. All diese Punkte, bis auf einen, sind exakt im Koalitionsvertrag von SPD und CDU aufgenommen worden und werden jetzt in die Tat umgesetzt. Und das interessiert niemanden mehr. Vielleicht, weil die Leute es nicht merken oder so. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, den Blick zu weiten und das quasi nicht nur, wenn die AfD irgendein menschenfeindliches Zeug von sich gibt, dagegen zu protestieren, sondern das auch zu machen, wenn es von den anderen vermeintlich demokratischen Parteien kommt. Und was anderes, was ich finde, die Energie, und das ist jetzt gar nicht an die Leute hier gerichtet, die aber wie diese Kampagne mit dem Prüfverfahren, also ich glaube, es gibt so viel zu tun, sei es Demonstrationen, sei es im Alltag widersprechen, wenn Leute solche Dinge und all das. Und ich glaube, die Energie, die ist ja immer begrenzt, die Zeit und die Energie, die man hat, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt irgendwie leben. Und ich glaube, da wäre die Energie einfach an anderen Orten besser aufgehoben, wo man Kampagnen, wo sie aussichtsreicher wären oder vielleicht im Alltag jetzt schon tatsächlich was verändern würden. Und das ist tatsächlich, ich war ja auch in Berlin auf einer Diskussion zum gleichen Thema und du hast es so ein bisschen angedeutet, so, du hast, glaube ich, sowas gesagt wie, das könnte der Startpunkt sein, eben für andere Strategien in der Zivilgesellschaft, so ein Verbotsverfahren. Und da frage ich mich immer, was hält die Leute davon ab, nicht jetzt schon damit zu beginnen? Also, dass das nur eine Strategie von vielen ist, da gehe ich ja mit. Aber all die anderen Strategien, die kann man auch jetzt schon beginnen. Ganz egal, wie die aussehen. Da habe ich jetzt auch nicht die tolle Antwort irgendwie darauf. Außer tatsächlich zu sagen, im Alltag den Leuten zu widersprechen, dafür zu sorgen, dass es wieder unangenehm ist, rassistische, nationalistische, queerfeindliche Sachen von sich zu geben. Und also das hat sich, glaube ich, ja verändert, dass es irgendwie cool geworden ist oder man stolz drauf ist, eine Haltung zu haben und die Leute ruhig wieder durch Widerspruch in Bedrängnis bringen und vor allen Dingen natürlich sich solidarisch zeigen mit den Leuten, die davon konkret betroffen sind und sich unerwünscht fühlen. Und da ist halt eben nicht nur die AfD für verantwortlich, dass sich gerade viele Leute in diesem Land unerwünscht fühlen.
Ein Punkt, auf den ich gerne ein bisschen eingehen möchte, ist, wir machen total viele Veranstaltungen. Also ich spreche ganz, ganz viel mit Menschen und ich berate auch ganz viele Projekte in Niedersachsen. Und ich bekomme häufig auch Anrufe oder Fragen von Leuten, die sagen, ich will was tun und ich gehe schon auch demonstrieren. Oder also es muss gar nicht gegen die AfD sein. Es kann einfach für eine gewisse Wertevielfalt, für eine gewisse demokratische Werte, genau, gegen Transfeindlichkeit, gegen Rassismus. Also es gibt ganz viele Menschen, die sagen, sie möchten sich einsetzen und sie tun es auch, aber sie merken, so langsam haben sie das Gefühl, irgendwie nicht voranzukommen oder alleine zu sein. Und ich verstehe zwar, was du sagst und ich habe ja auch gar nichts dagegen, gar keine Gegenargumente, aber was mir daran persönlich gerade fehlt, ist die gewisse organisatorische Komponente. Also ich wünsche mir manchmal eine Organisation, die das gerne ein bisschen steuert. Also zum Beispiel, wenn wir viel über Brandmauer gesprochen haben, habe ich mich immer gefragt, wer macht denn den Bauplan? Also ich bringe ja gerne ein Steinchen mit, aber wenn wir alle irgendwo einen Stein legen, dann ist das leider keine Mauer, sondern es braucht ja irgendjemanden, der auch ein bisschen Arbeitsverteilung macht, der ein bisschen sagt, ich organisiere das und es gibt hier auch eine Stelle. Und ich frage mich ganz häufig bei den Sachen, die du jetzt sagst, hast du irgendeine Idee, wie wir das besser organisieren können?
Gut, ich wollte schon fragen, ob ich noch direkt darauf antworten kann. Ich glaube, das ist eine Arbeit, die kann einem niemand anders abnehmen. Und ich würde auch nicht sagen, also es gibt ja Sachen, wenn man sich die Omas gegen Rechts anguckt, die haben sich von sich aus gegründet, sind mittlerweile eine Organisation, in Anführungsstrichen, die bundesweit aktiv ist, wo es überall Ortsgruppen gibt. Ich bin sozusagen Anfang, Mitte der 90er Jahre politisiert worden. Das war die Zeit der Baseballschlägerjahre, das war die Zeit der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte jedes Wochenende. Da sind in jeder kleinen Stadt, ich komme aus einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg, sind Antifa-Gruppen entstanden, die sich zusammengefunden haben, weil klar wäre, wir müssen was machen. Und dann saß ich halt mit 13 Jahren beim Straßenfest vor der Flüchtlingsunterkunft, um zu gucken oder um, wenn was passiert, den Leuten irgendwie helfen zu können, wenn es Angriffe gibt. Also das sind ja Sachen, das ist alles anstrengend und so, aber ich würde sagen, es braucht jetzt, also einerseits gibt es ja auch größere Organisationen, denen man sich anschließen kann, wenn man das möchte, aber ich glaube, man kann auch sich selber zusammenfinden und auf einer kleinen Ebene anfangen, Menschen zu unterstützen. Also das ist ja auch das eine ist sozusagen, was Brandmauer bauen, was tue ich gegen die Rechtsextremen, das andere ist aber ja, Leute unterstützen, die von dieser Politik betroffen sind. Und das kann auf ganz vielen kleinen Ebenen sein. Das kann Hilfe für Geflüchtete sein. Da gibt es ja Unmengen Sachen. Aber ich glaube, da muss man halt selber aktiv werden und sich mit Leuten zusammenfinden. Und ich glaube, dass das gar nicht so schwierig ist, wenn jemand den Anfang macht.
Stimmt, ich habe die Komponente rausgelassen, dass wir uns auch organisieren könnten und diesen organisatorischen Aspekt selber mitbringen könnten. Ich bin gleich bereit für Fragen aus dem Publikum, weil ich bin mir sicher, dass ihr auch Fragen dabei habt.
Ich glaube, Felix will noch was sagen. So
genau, ich wollte gerade sagen, Felix, du bekommst vorher noch die Möglichkeit, weil wir haben gerade ganz viel besprochen, du hast bestimmt auch was dazu auf dem Herzen. Was bewegt dich?
Also ich teile alles sozusagen und ich habe ja gesagt, das Parteiverbotsverfahren ist ein Instrument, das seine Vor- und Nachteile hat. Die Bekämpfung des Rechtsextremismus wird nicht der Bekämpfung von Rechtsextremismus oder rechtsextremistischer Ideologieeinstellung wird nicht von dem Parteiverbotsverfahren abhängen. Dafür sind ganz andere und komplexere Ursachen vorhanden und deshalb muss man sozusagen auch ganz viele unterschiedliche Wege gehen und die zivilgesellschaftlichen Wege sind welche. Mir ist nur spontan, man kann auch sozusagen ganz klein sagen, man muss keine Müllermilch mehr kaufen, wenn man weiß, dass man sozusagen, man kann Produkte boykottieren, man kann Firmen boykottieren, man kann Handwerker nicht mehr beauftragen, wenn man weiß, dass die sich für die AfD engagieren. Man kann Mitglied werden in Organisationen wie Gesicht zeigen oder man kann Jamel Rock den Förster unterstützen auf vielfältige Art. Jede und jeder in seinem jeweiligen Berufsfeld, glaube ich, kann, abgesehen von diesem Widersprechen in Situationen, egal wann, wenn was Rassistisches gesagt wird oder was Sexistisches, das zu nennen. Und das, da sehe ich sozusagen auch nicht das Argument, also ja, diese Normalisierung des Sagbaren, des Machbaren hat sich in die bürgerliche Mitte oder war dort auch schon immer, ich würde gar nicht sagen, es hat sich vielleicht nochmal verschärft, aber natürlich gab es in dieser ominösen bürgerlichen Mitte immer Rassismus und immer rassistische Positionen verschoben. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich kann ja die AfD bekämpfen und kann gleichermaßen noch aufstehen, wenn ich das sozusagen bei anderen Akteuren sehe. Das Letzte, was ich noch sagen würde, und ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Auffassung. Ich würde sagen, du unterschätzt die organisierte, den organisierten Rechtsextremismus und die Rolle der AfD in vielfacher Hinsicht als Multiplikator und als ein Faktor, der sozusagen in der Lage ist, gerade weil er auch über die Ressourcen verfügt, weil er mediale Aufmerksamkeit erzeugt, weil er über die Gelder verfügt, weil er über die Mandate verfügt, weil er über den Zugang zu staatlichen Instanzen verfügt, weil er beispielsweise Anträge in Landtagen oder Bundestagen stellen kann und überprüfen lassen kann, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen denn gegen das Neutralitätsprinzip verstoßen hat. Ich mache unglaublich viele Fortbildungen von Lehrerinnen und Schulleitungen im Hinblick auf das Neutralitätsgebot. Und da ist eine enorme Verunsicherung. Und die AfD ist sozusagen der Akteur. Und die AfD hat sozusagen auch die Ressourcen dafür, diesen Effekt der Verunsicherung herbeizuführen. Das kann keine neonazistische Gruppe, das kann keine Kameradschaft. Als wir diese Stellungnahme für den Bundestag geschrieben haben, haben wir 2 Tage später von einer der renommiertesten Kanzleien in Deutschland eine Klage bekommen. Das ist Teil der Strategie der AfD, Leute einzuschüchtern. Und dafür braucht sie Ressourcen, dafür braucht sie finanzielle Ressourcen. Die können keine große Anwaltskanzlei bezahlen, wenn sie diese Ressourcen nicht mehr haben. Die können das nicht bündeln, die können keine Meldeportale für Lehrerinnen erstellen, die angeblich gegen die Neutralität verstoßen haben, weil sie sich im Unterricht mit dem AfD-Parteiprogramm unterstützen. Also die AfD ist schon sozusagen nochmal was anderes als andere Akteure und sie ist es eben deshalb, weil sie sich so festgesetzt hat und weil sie über die Ressourcen verfügt und kann deshalb sozusagen ganz andere Wirkungen erreichen als andere Akteure innerhalb des rechtsextremen Feldes. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, diesen Zugang zu Ressourcen zu zerstören und ihr damit politische Einwirkungsmöglichkeit in ganz, ganz vielen Feldern nehmen zu können. Und das schließt natürlich überhaupt gar nicht aus. Im Gegenteil, es muss begleitet werden von der Stärkung von politischer Bildung in Schulen. Das muss begleitet werden von der Änderung der Abgabenordnung, was Gemeinnützigkeitsregeln angeht. Das muss begleitet werden durch entsprechende Ausbildung bei Polizei, in der Bundeswehr, im Verwaltungspersonal, verpflichtende rassismuskritische Arbeit sozusagen oder Fortbildungen anzubieten. Das ist überhaupt keine Frage, aber die AfD ist der zentrale Player und die AfD verfügt über die Ressourcen, die diese Ideologie nochmal eine zusätzliche Stärke und Breitenwirkung gibt.
Eigentlich dachte ich, ich mache jetzt die ersten Publikumsfragen. Aber Thorsten, ich gebe dir die Möglichkeit, kannst du die so knapp das sagen, was du gerade auf dem Herzen hast, was als erstes raus muss und alles andere später?
Ich probiere es.
Danke.
Total d'accord, die Punkte, die du aufgezählt hast. Und ich glaube, der Punkt quasi Multiplikator von neonazistischen Kameradschaftsstrukturen, da gebe ich dir total recht. Und das ist für mich persönlich, der sich schon sehr lange mit dieser Szene beschäftigt, auch wirklich hart anzugucken, dass irgendwelche Schlägernazis sehr gut bezahlte Jobs im Bundestag mittlerweile haben und genau die Infos, die sie da abgreifen, für ihre wirklich militante, gewalttätige Arbeit privat sozusagen benutzen. Da bin ich voll dabei. Aber der Widerspruch, dass es der zentrale Akteur ist. Die AfD hat Stand jetzt 52.000 Mitglieder. Das sind weniger als die Partei. So, und die haben bei der letzten Bundestagswahl, haben sie, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil wenn man Zahlen hat, kommt das Argument immer besser. Die AfD, wie wir alle wissen, hat mit Abstand die meiste Reichweite aller Parteien auf Social Media und kriegt die meisten Klicks. Bei der letzten Bundestagswahl haben sie 125.000 Euro dafür ausgegeben. Als Vergleich, die Grünen haben 1,7 Millionen Euro für Werbeanzeigen geschaltet. Es gibt einfach ein Bedürfnis nach dieser Art menschenfeindlicher Politik in der Gesellschaft, was sich in der AfD ausdrückt, was aber weit darüber hinausgeht. Also die konnte bei den letzten Landtagswahlen im Osten, hatte die zu wenig Kandidaten. Die hat mehr Stimmen bekommen, als sie Abgeordnete stellen konnte. Also sozusagen die Nachfrage war größer als das Angebot an rechtsextremer Politik. Und das darf man nicht vergessen. Und deswegen komplett d'accord, was du sagst, aber sie ist nicht der zentrale Akteur. Sie ist quasi ein Baustein von der ganzen Misere, in der wir gerade drin stecken.
Perfektes Stichwort für Publikumsfragen. Ich habe, Dankeschön, Ich habe eine Bitte an euch. Also ihr dürft gerne Fragen stellen oder wenn ihr eigene Ideen habt, was man gegen Rechtsextremismus tun kann, dürft ihr das auch loswerden. Die einzige Bitte ist, dass ihr bei unter 60 Sekunden bleibt. Ich sage das euch jetzt vorher und gehe einmal ins Publikum mit meinem Mikrofon und schaue, ob ihr Fragen habt. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Weil jetzt kann ich euch sehen. Hier vorne sehe ich eine. Also einmal die 60-Sekunden-Regel.
Ich habe nur eine Frage, da bin ich nicht so ganz drin im Moment. Die Frage war jetzt hinsichtlich des AfD-Verbotsverfahrens, dass das ja ein Verfassungsorgan beantragen muss. Du hattest dann gesagt, am ehesten in Frage käme der Bundesrat. Aber wie aussichtsreich ist das tatsächlich, dass über den Bundesrat so ein Verbotsverfahren irgendwie beantragt werden kann? Hast du da eine Einschätzung dazu?
Felix, ich übergebe an dich, weil du die juristische Perspektive vertrittst.
Man hat im Bundesrat, jetzt hau ich mal raus, der Jurist muss ja nicht wissen, wie es geregelt ist, sondern nur, wo steht es, 67 Stimmen im Bundesrat. Und für die Einleitung eines Verfahrens würde sozusagen die einfache Mehrheit ausreichen. Die Stimmverteilung im Bundesrat richtet sich ja nach der Größe der Bundesländer. Das heißt, man kann das unglaublich schlecht prognostizieren, weil es davon abhängt, ob es sozusagen, wenn es nur Bremen ist, dann sieht es schlecht aus, weil die sehr wenige Stimmen im Bundesrat haben. Wenn es Nordrhein-Westfalen ist, ist es schwieriger. Ist es erfolgversprechender. Aber diese einfache Mehrheit im Bundesrat müsste hergestellt werden. Wenn man sich die politischen Verhältnisse und die Positionierung in den Bundesländern anguckt, dann sieht das im Moment eher noch schwach aus. Aber es gibt Initiativen, die sozusagen in den Ländern ihre jeweiligen Regierungen bearbeiten. Ich traue mir da ehrlich gesagt keine Prognose. Also Juristen geben eh keine Prognosen ab. Aber man kann jedenfalls sagen, dass das der im Moment erfolgversprechendste Weg ist, weil es einfach in der Bundesregierung, in dem Bundestag ganz klar an der Mehrheit fehlt.
Lieben Dank. Das war die perfekte Frage- und Antwortlänge. Da sehe ich noch eine Frage. Genau, nochmal die 60 Sekunden, aber das kriegst du hin.
Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass gerade in den Kommunalwahlen die AfD dann doch nicht so gewonnen hat, wie sie sich das gewünscht hat. Das scheint ein bisschen auch eine Entwicklung zu sein, dass da, was die Menschen direkt betrifft, dann vielleicht doch nicht so cool ist, die zu wählen. Kann das sein, dass das irgendwelchen Einfluss auf ein Verfahren haben könnte?
Nein, also das ist kein Kriterium für das Bundesverfassungsgericht über verfassungswidrig oder nicht verfassungswidrig zu entscheiden. Dieses Kriterium der Erfolge bei Wahlen, das kommt überhaupt deshalb nur zur Oberfläche, weil eben in dem letzten NPD-Verfahren, also dem zweiten, da hat das Bundesverfassungsgericht ja dieses neue Kriterium der Potentialität erfunden. Das steht nirgendwo im Grundgesetz. Sie haben dann gesagt, ja, die sind ganz klar verfassungswidrig, da besteht gar kein Zweifel dran, aber wir müssen die gar nicht verbieten, weil die sind so unbedeutend. Und interessanterweise, sie sind natürlich auch deshalb unbedeutend geworden, wenn man sich die Geschichte des Rechtsextremismus, des parteipolitisch organisierten Rechtsextremismus in Westdeutschland anguckt, weil es die AfD schon gab. Also die NPD hat enorm sozusagen unter den Erfolgen der AfD gelitten. Das ist eine gute Frage. Also nein, das spielt sozusagen keine Rolle. Aber das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das Argument kommt ja oft, du hast es auch gesagt, naja, die sind sozusagen in Sachsen jetzt bei 37%. In vielen ostdeutschen Bundesländern haben sie sozusagen die Mehrheit. Ich finde das immer das schwächste Argument gegen ein AfD-Parteiverbotsverfahren. Ich kann verstehen, dass man sagt, ich bin gegen ein Parteiverbotsverfahren, wenn es zu früh kommt, weil es dann sozusagen diese undemokratische Gefahr hat. Aber wenn es das Instrument gibt in der Verfassung, dann muss man es doch gerade dann ergreifen, wenn es eine Partei gibt, die diese Erfolge feiert. Was nicht negiert, dass sie sozusagen gleichsam, dass dein Argument sozusagen auch ein Ausdruck oder ein Spiegel sozusagen gesamtgesellschaftliche Verhältnisse ist. Aber wenn ich von dem Instrument Gebrauch mache, doch dann, wenn die Potenzialität gegeben ist. Also wenn ich ernsthaft befürchten muss, dass das, was dieses Instrument verhindern will, als präventives Instrument, dass die sich sozusagen festsetzen in Judikative, in Exekutive und in Legislative, dann doch dann, wenn eine Partei Erfolg hat und nicht nur gegen Parteien, von denen ich eh weiß, dass sie überhaupt keine Chance haben, jemals in die Situation zu kommen, ihre verfassungsfeindlichen Bestrebungen auch in die Praxis umzusetzen, wie das 1952 bei der Sozialistischen Reichspartei war oder auch bei der Kommunistischen Partei in Deutschland, die bei ihrem Verbot 1956 auch schon bei 2% rumgedümpelt ist, maximal. Also das finde ich immer, also das überzeugt mich nicht, das Argument zu sagen, ich verstehe, dass sozusagen die Köpfe verschwinden nicht, die Wählerinnen verschwinden nicht. Aber wenn es das Instrument gibt, dann gibt es das für die Parteien, die Erfolg haben können mit ihrem Programm.
Nur genau. Auch wirklich nur ganz kurz mein Argument, also ich weiß, dass es das Argument von anderen gibt, meins ist tatsächlich nicht zu sagen, dann darf man das nicht tun. Mein Argument ist einfach, aus dem Grund wird es nicht passieren. Also in Sachsen hat gerade letzte Woche der Landtag sich dagegen ausgesprochen, sich Bundesrat dafür einzusetzen, ein Prüfverfahren einzuleiten. Und wie gesagt, da steht die Partei bei 37%. Also das meine ich nur, es wird nicht passieren. Nicht, dass man es nicht tun kann.
Dann habe ich dich falsch verstanden.
Wird keiner machen.
Gibt es noch mehr Fragen? Okay, ich sehe viele. Ich fange einfach hier an. Bitteschön.
Okay, danke. Ich würde dafür plädieren, dass wir uns nicht allzu lange damit aufhalten, welches das beste Instrument ist gegen diese Entwicklung, sondern dass wir möglichst alle Instrumente nutzen. Und da finde ich das Verbotsverfahren eines. Und dann zu sagen, es gibt andere, die sind besser, dann nehmen wir die bitte auch. Also möglichst alle Instrumente nutzen, sonst haben wir, glaube ich, echt ein sehr großes Problem. Das ist das eine. Das andere, ich habe von der Idee gehört, dass man nicht versucht, die Bundespartei zu verbieten, sondern erstmal auf Landesebene, zum Beispiel in Thüringen oder Sachsen, anfängt. Wie wäre denn das? Also geht das überhaupt? Weil die Instrumente, die du vorhin genannt hast, die verbieten könnten, sind ja auf Bundesebene, geht das auf Landesebene auch? Wie wäre denn dort die Chance?
Ja, das geht.
Kurze Verfahrensvorschlag oder Entscheidung, weil ich mache Moderation. Ich sammle kurz ein paar Fragen und komme dann wieder nach vorne. Das hilft und ich merke mir die. Okay, ich sammle noch zwei
Fragen. Entlastet mich, dass ich mir die nicht merken muss. Danke.
Ich merke mir die und ich sammle jetzt noch mehr Fragen aus dem Publikum. Ich habe hier auf jeden Fall noch welche gesehen. Oh Gott, das sind 5 Fragen. Ich schaffe nicht alle. Aber ich mache hier kurz weiter und gehe dann nochmal nach hinten.
Ja, ich habe eine Frage an den Soziologen. Ist die Brandmauer nicht schon in der CDU gefallen mit der neuesten Initiative einiger Prominenter, die für eine Zusammenarbeit mit der AfD plädieren, um diese Partei zu entzaubern? Und wie stark schätzt der Soziologe die Kräfte in der CDU ein, die sich dagegen massiv wehren? Und würde das die Partei eventuell auch zerreißen? Und hätten wir dann ein Problem, wenn die CDU quasi zerstört wird, was ja auch augenscheinlich von AfD-Funktionären auch durchaus als Ziel propagiert wird? Und das stärkt ja nicht unbedingt die Mitte links. Oder sehe ich das falsch?
Auch das, ich merke mir die 5 Fragen mal in einer zusammen. So, und hier gab es auf jeden Fall noch Fragen. Okay, warte, ich nehme dich dran.
Eine Frage, die mir jetzt ganz stark im Kopf brennt, ist, gehen wir mal davon aus, man macht das Verbotsverfahren und wieder Wunder funktioniert das, dann ist die AfD vielleicht erstmal für einige Zeit raus, aber was hindert dann, ich sag mal, die nächste Partei, die sich dann eben durch den angesprochenen Rechtsdruck, der auch einfach halt in der Gesellschaft besteht oder auch der sich jetzt in der CDU immer stärker zeigt, wo ja auch schon weiter Handlungen geschehen, die eben auch durchaus meiner Meinung nach als menschenfeindlich bezeichnet werden können, also dass dieses Grundproblem dann trotzdem weiter besteht, einfach in der nächsten Partei, ob das dann vielleicht die CDU ist, die sich stärker radikalisiert oder die nächste AfD, die sich bildet.
Lieben Dank. Ich hoffe, dass ich nachher noch Zeit habe für mehr Fragen, gehe aber jetzt erstmal nach vorne, weil mehr kann ich mir nicht merken. Genau. Felix, die erste Frage ging an dich.
Ich habe dein Schiff geklaut, deshalb kann ich mir auch merken jetzt.
Sehr gerne. Wunderbar.
Die erste Frage ist ganz kurz und ganz einfach zu beantworten. Ja, man kann auch Landesverbände verbieten. Es ist sogar möglich, dass wenn ein Antrag gestellt werden würde auf Verbot des Bundesverbandes der AfD, dass das Gericht von sich aus sozusagen gleichsam diesen Antrag reduziert und nur einzelne Landesverbände verbietet, wenn es in seiner Beweiserhebung dazu kommt, dass jedenfalls in Bezug auf einzelne Landesverbände die Voraussetzungen für ein Verbot gegeben sind. Die junge Alternative ist wieder ein bisschen anderes Problem, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Da ist wohl die herrschende Meinung wäre gewesen, dass man das auch einfach mit einem Vereinsverbot machen kann. Das hängt immer davon ab, die Parteien haben ihre Jugendorganisationen unterschiedlich angedockt sozusagen an die Partei und deshalb stellt sich da oft die Frage, ob man da über ein Parteiverbotsverfahren gehen muss oder ob das über ein Vereinsverbot geht nach Artikel 9 des Grundgesetzes, was wesentlich einfacher ist und was auch nicht von Karlsruhe aus entschieden werden würde, sondern von der Exekutive, von den Innenministerien, die Vereine verbieten. Aber das geht, genau. Man kann die. Ja, das war sozusagen, also wenn man so in der juristischen, aber auch in der politischen Debatte ist das ja immer wieder mal sowas, was aufploppt und viele Kolleginnen haben auch gesagt, nee, probiert doch erstmal sozusagen die klaren Fälle, also die beweismäßig klaren Fälle zu identifizieren und das wären eben Verbände wie Thüringen oder Sachsen und erstmal gegen die vorzugehen. Insofern, ja. Das ist sozusagen auch ein taugliches Mittel. Ich glaube, man mindert damit die Gefahr des Scheiterns eines Verfahrens, ne? Weil man sozusagen sagen kann, okay, hier haben wir genug Informationen, die liegen vor. Das reicht eher aus als bei einem Verfahren gegen den Bundesverband.
Wie wäre das Vorgehen? Wir sind ja in Niedersachsen. Magst du Niedersachsen vielleicht als Beispiel nehmen? Ich weiß nicht, dein Wohnbundesland, aber wie würden wir in Niedersachsen vorgehen, wenn wir hier die AfD verbieten wollen würden?
Also wenn das in Karlsruhe läuft, gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Da kann sozusagen Niedersachsen alleine gar nichts machen, weil Niedersachsen als Land. Aber
wenn wir die also die AfD auf Landesebene verbieten wollten.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt zu wenig Landesverfassungsrechtler für Niedersachsen. Da spiele ich nur in Hamburg berufsbedingt und Hessen wohnortmäßig. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es in Niedersachsen in der Verfassung ein Parteiverbotsverfahren gibt. Aber die Frage ist insofern berechtigt, als solange es nur um den Landesverband geht, ist es theoretisch auch möglich, das sozusagen im Land zu machen. Das wird verfassungsrechtlich ein bisschen problematisch, weil es eben dieses Parteienprivileg gibt und darauf wird sich die AfD berufen, die sagt, es gibt eben nur das Bundesverfassungsgericht, das darüber entscheiden kann, ob eine Partei verboten wird und zwar unabhängig davon, ob Landesverband oder Bundesverband. Wenn ich noch eine Sache sagen darf zu der Frage, also egal ob Landesverbandsverbot oder Bundesverbandsverbot, es ist vollkommen klar, dass wenn Karlsruhe entscheidet, egal ob nur gegen den Landesverband verbietet oder den Bundesverband, dass die AfD nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen wird. Und der hat wiederum nochmal tendenziell leicht in bestimmten Punkten andere Voraussetzungen als das Bundesverfassungsgericht.
Okay, das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, aber gleichzeitig möchte ich kurz die Publikumsfragen dran nehmen. Thorsten, erinnerst du dich an deine Frage?
Mitgeschrieben.
Sehr gut.
Ich würde auch versuchen, die beiden Fragen, also die Brandmauer und was kommt nach einem Verbot, wobei du da bestimmt auch noch was zu sagen hast, so ein bisschen zusammen beantworten. Also ja, Brandmauer, was heißt gefallen? Die Frage ist, gab es sie denn überhaupt so wirklich? Es gab eine Studie vom Wissenschaftlichen Zentrum Berlin, die haben sich auf der Kommunal- und Kreisebene das angeguckt, 11.000 Sitzungen durchgearbeitet, ein Fünftel der AfD-Anträge hat Zustimmung von anderen Parteien bekommen, zwei Dritteln von der CDU. Aber ja, jetzt gibt es von irgendwie berühmten CDU-Politikern nochmal den Vorstoß nach der Normalisierung. Also meine Prognosen sind immer schwierig, aber ist tatsächlich, es wird nicht lange dauern, bis es zumindest auf Landesebene irgendwo eine schwarz-blaue Koalition geben wird. Ich stelle auch immer gerne die rhetorische Frage, was bringt denn eine Brandmauer, wenn es längst von beiden Seiten brennt? mit dem Widerstand, es gibt jetzt ja diese neue Initiative von den, ich würde mal sagen, letzten liberalen Stimmen der CDU, Kompass Mitte, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, die sich eben nochmal stark machen, diese Brandmauer aufrecht zu erhalten und auch zumindest in ihrer Erklärung durchaus richtig schreiben, dass in Deutschland historisch der Faschismus immer den Konservatismus gebraucht hat, um wirklich an die Macht zu kommen, und dass die CDU gerade aus dem Grund eine historische Verantwortung hätte, quasi die Finger von der AfD zu lassen. Ich glaube, dass das tatsächlich eher, oder meine Einschätzung ist, dass das eher eine Minderheit in der CDU ist, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es zu einer Spaltung kommen wird oder ähnliches. Die CDU wird andere Probleme haben, wenn sie mit der AfD koaliert, weil auch wenn man sich, was Migrationspolitik und Innenpolitik angeht, doch ja mittlerweile sehr, sehr ähnlich geworden ist, sieht es bei der Außenpolitik, Russland, Israel, schon wieder ganz anders aus. Also da tauchen andere Probleme auf und das könnte zu Verwerfung führen. Und ich glaube, und da kann ich gleich übergehen zu, was kommt denn nach einem möglicherweise erfolgreichen Verbot, dann entsteht eine neue Partei oder was passiert mit der CDU? Also das ist ja tatsächlich die Frage. Quasi die AfD hätte ja auch was Gutes haben können. Die ist ja aus dem Umfeld des Konservatismus entstanden, aus CDU-FDP-Kreisen. So, und das hätte ja auch dazu führen können, dass sich quasi diese sehr autoritären, sehr rechten, das sehr rechte Milieu dann in der AfD sammelt und die CDU liberaler wird. Wie wir alle wissen, ist das nicht passiert. Und insofern gäbe es natürlich nach einem Verbot der AfD genauso auch die Gefahr, dass die CDU, was sie also in Sachsen zum Beispiel schon die ganze Zeit macht, ganz klar auch sagt, wir wollen diese Leute alle integrieren. Also das ist halt dieser alte Spruch von Franz Josef Strauß, rechts von uns darf es nur die Wand geben politisch. Man will das rechtsradikale Milieu integrieren und das hat aber halt nicht geklappt die letzten Jahre. Und jetzt steht die CDU da und muss sich überlegen, wie sie damit umgeht und ist sich, glaube ich, noch ein bisschen uneinig. Aber ja, die Gefahr, dass quasi dann die Teile einer verbotenen AfD zurückkommen in die CDU, die würde ich sagen, die gibt es auf jeden Fall. Und das ist jetzt die Überleitung, das zu dir zu geben. Man darf ja auch nie vergessen, ich glaube, viele wissen das nicht, die NSDAP, die war auch mal 2-3 Jahre verboten in Deutschland. Und das war, bevor sie an die Macht gekommen ist. Und offensichtlich mal sehr verkürzt und platt gesagt, hat das auch nicht ausgereicht, um diese Entwicklung aufzuhalten.
Ich möchte eine klitzekleine Gedankenreise mit euch machen. Wir stellen uns vor, aus irgendeinem Grund wurde sich dafür auf politischer Ebene entschieden, ein AfD-Verbotsverfahren, eine Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens in die Wege zu leiten. Was würde passieren? Wie lange dauert das? Was macht das? Was hat das für Auswirkungen auf uns?
Das dauert unglaublich lange. Also das Prüfen dauert gar nicht so lange, das Schreiben des Antrags dauert auch nicht lange. Wenn ein Verfahren eingeleitet wird in Karlsruhe, dann dauert es unglaublich lange. Also wir hatten ja bisher in der Geschichte Westdeutschlands nur 4 Parteiverbotsverfahren. Und wenn man da, ich habe Mathe nach der 11 abgegeben, aber das schaffe ich auch noch, die Durchschnittsdauer waren, ich glaube, 4,5 Jahre. Also von Einleitung des Verfahrens bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Und da ist die sehr schnelle Entscheidung zur Sozialistischen Reichspartei schon mit eingepreist, die etwas weniger als über 2 Jahre gedauert hat. Also ein Verfahren ist zeitlich extrem aufwendig. Es bindet auch innerhalb des Gerichts enorme Ressourcen innerhalb des Senates. Das dauert. Und daraus resultiert die interessante Frage, die knüpft sozusagen an die Brandmauer an, die aber verfassungsrechtlich noch nicht beantwortet ist, ob sozusagen so ein Antrag auch wieder zurückgezogen werden könnte, wenn nämlich die politischen Verhältnisse sich innerhalb der Verfahrensdauer geändert haben und die AfD beteiligt ist an der Regierung. Also in dem Fall wäre es dann die Bundesregierung. Ja, aber das dauert sehr, sehr lange und das wird auf jeden Fall, da würde ich eine Prognose ganz sicher abgeben, wird das über diese Legislaturperiode hinausgehen.
Was man ja ganz viel hört, wenn darüber diskutiert wird, ist im Grunde genommen die Sorge, dass egal, ob sich dafür entschieden wird oder nicht oder wie ein Verfahren potenziell ausgeht, dass in jedem Fall die AfD dadurch Zuwachs gewinnen könnte. Entweder wird sie als nicht rechtsextrem bestätigt oder kann eben in dem Prozess sozusagen diese Form von Ausgrenzung, die sie dann erfährt, für sich gewinnen, um sich weiter als Außenseiter zu positionieren. Seht ihr die Gefahr davon auch oder eher nicht so?
Also das Argument finde ich das zweite schwache Argument, sozusagen, dass die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens die AfD in die Position bringt, sich als Märtyrerin als politisch Verfolgte von den Systemparteien. Das tut sie ohnehin. Das gehört zur rechtsextremistischen Argumentationsstruktur dazu, sich sozusagen außerhalb der anderen, außerhalb des Mainstream zu stellen und als Verfolgte und als Märtyrer. Deshalb finde ich das Argument wenig überzeugend.
Okay, ist ja auch nur eine Sache, die ich viel gehört habe. Thorsten, du hast dazu auch was auf dem Herzen.
Ja, also bei dem würde ich Felix total recht. Also ich finde grundsätzlich in dieser Debatte, was nützt oder schadet der AfD, das ist so, also danach darf man quasi, also vielleicht manche Taktik oder Strategie überdenken, aber grundsätzlich gibt es ja Gründe, warum ich die AfD und Rechtsextreme bekämpfen möchte. Und dann mache ich mir nicht drüber Gedanken, ob der Kampf gegen sie ihren Opferstatus bestätigt oder sowas. Also ich finde das auch sozusagen ziemlich quatschig. Die Gefahr wiederum, dass, das habe ich aber schon am Anfang gesagt, dass so ein Prüfverfahren dazu kommt, nee, sie bedroht die Demokratie nicht und dann sind die Leute von der Prüfkampagne alle erleichtert. Die Gefahr, die sehe ich auf jeden Fall. Ne? Also dass sie dann hat sie die demokratische Absolution, dann werden die zivilgesellschaftlichen Kämpfe schwieriger, weil dann heißt das, die ist ja nicht verboten, das wurde geprüft, das muss eine Demokratie aushalten können. Das ist quasi das, was ich als kleiner Jugendlicher, wenn ich irgendwie keine Ahnung, bei Kampagnen gegen Nazi-Zeitungen an Bahnhofskiosk beteiligt war, mir von meinen Eltern anhören dürfte. Solange es nicht verboten ist, muss man das akzeptieren. Und ich glaube, das würde sich auf die Gesellschaft übertragen. Und das halte ich tatsächlich für eine große Gefahr, die es dabei gibt. Und ich wollte noch einen Punkt. Mir war tatsächlich selber nicht klar, dass ein Verbotsverfahren auf jeden Fall so lange dauert. Und da würde ich wiederum auch die Gefahr sehen, dass zumindest bei Leuten, die gerade in solchen Kampagnen drin sind, dass die sagen, ha, Prüfverfahren eingeleitet, jetzt müssen wir mal abwarten. Und genau das dürfen wir nicht machen, abwarten, sondern wir müssen den Arsch hochkriegen.
Wir sind auf jeden Fall auf der Zielgeraden. Und was uns beim Spielfeld immer total wichtig ist, hier sitzen ja total viele Leute, die das Thema so doll interessiert, dass sie statt zu Hause zu sitzen, gerade hier sitzen. Und mir ist total wichtig, dass ihr jetzt nicht nach Hause geht und denkt, puh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und das heißt, jetzt der letzte Teil meiner Fragen gehen eigentlich dazu, was können wir denn machen? Und zwar fände ich es voll spannend, beide Perspektiven einzubitten, weil wie gerade aus dem Publikum kam, ist theoretisch ist beides möglich. Man kann sich außerhalb eines Verbotsverfahrens gegen Rechtsextremismus einsetzen, aber auch innerhalb ein Entgegengehen an ein Verbotsverfahren. Deshalb ist sozusagen meine Frage jetzt auf eure jeweilige Position ausgelegt. Felix, was können Menschen machen, die sagen, ich möchte mich dafür einsetzen, dass ein Verbotsverfahren in die Wege geleitet wird oder geprüft wird? Was für Möglichkeiten haben wir als Zivilgesellschaft, da irgendwas dran zu machen?
Jetzt speziell nicht sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren, sondern im Hinblick auf die Einleitung eines
Verbotsverfahrens. Genau, also für alle, die sich genau für dieses Thema einsetzen möchten, was können die machen?
Ja, also ich glaube, es gibt diese Initiativen, die ich erwähnt habe, in den Ländern, die sozusagen versuchen, die Landtagsabgeordneten unter Druck zu setzen und dafür zu sorgen, dass das innerhalb des Landtages passiert. Es gibt Personen, die in Parteien organisiert sind, die versuchen dort die Position durchzusetzen, dass sich die Partei auf Landesebene für ein Verbotsverfahren einsetzt. Ich glaube, das ist es. Wesentlich wichtiger finde ich tatsächlich, ich glaube, da liegen wir gar nicht auseinander, wesentlich wichtiger finde ich das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rechtsextremismus. Und da ist ja die Bandbreite wesentlich größer und meine Handlungsmöglichkeiten auch wesentlich stärker oder breiter, als sozusagen dafür zu sorgen, dass in den Ländern etwas im Hinblick auf die Einleitung eines Verfahrens passiert.
Thorsten, wenn man sich also aufgreifend, was du gerade sagst, sagt, unabhängig davon, ob ich für oder gegen AfD-Verbotsverfahren bin, ich möchte mich gegen Rechtsextremismus einsetzen. Ich möchte jetzt nach Hause gehen, vielleicht habe ich einen anderen Job, der damit gar nichts zu tun hat, also ich kann das nicht hauptberuflich machen, aber ich möchte irgendwas tun. Was kann unser Publikum tun, was können Menschen zu Hause tun, aus deiner Sicht?
Na, die Frage hast du mir ja vorhin schon so ein bisschen gestellt. Jetzt,
ist ein bisschen doppelt.
Jetzt müsste ich mich da wiederholen. Ich glaube auch, also ich gehöre zur Fraktion der Pessimisten. Ne? Ich glaube, es wird alles noch schlimmer werden, als es jetzt schon ist. Und das wird vielleicht auch eine Zeit lang anhalten. Und Deswegen ist es irgendwie, und das ist immer leicht zu sagen, wenn es einem selber so schwer fällt, wichtig, aus so einer Ohnmacht und Resignation rauszukommen, in der, glaube ich, gerade viele Teile der progressiven Gesellschaft oder Bevölkerung sozusagen drinstecken. Aber grundsätzlich halte ich Organisierung, egal in welcher Form es ist, sich mit Menschen zusammentun, sowohl mental als auch ganz real in der Aktivität für einen sehr wichtigen Punkt. Und ich glaube tatsächlich, dass man diesen Punkt im Alltag, dass man den nicht unterschätzen darf. Also man hat sich einfach selber an so viel gewöhnt, sei es, was in den Medien verbreitet wird, sei es, welche Redezeit Leute von der AfD bekommen, sei es, dass eben auch von der CDU irgendwelche rassistischen Sachen gefordert, ausgesprochen und in die Tat umgesetzt wird. Und diese Normalisierung, wir sind ja ein Teil davon, wir sehen sie und kritisieren sie, aber man gewöhnt sich ja selber an das alles. Und ich glaube, da ist wichtig, sich da wieder rauszuholen, Sachen zu skandalisieren, was ich vorhin meinte, Leuten zu widersprechen und jetzt nicht nur, wenn ich in der Straßenbahn einen rassistischen Übergriff mitkriege, sondern sei es einfach nur der blöde Spruch von der Kollegin auf Arbeit oder sowas, dass man die Leute damit konfrontiert und sie sich wieder ein bisschen unwohl fühlen. Und ich glaube, auf dieser ganz niedrigschwelligen Ebene kann man einfach auch viel machen. Aber ja, vielleicht ist das, was ich hochhalten würde, diese Normalisierung, an die man sich selber schon so gewöhnt hat, der wieder entgegenzuarbeiten und Dinge zu skandalisieren, die eigentlich ein Skandal sein sollten.
Danke auf jeden Fall. Etwas, was wir beim Spielfeld total viel beobachten, ist, wir machen noch ein anderes Veranstaltungsformat, das heißt Tischlein Denk Dich. Das bringt 20 Leute an den Tisch, die zu einem gesellschaftspolitischen Thema, was mit ihrem Alltag zu tun haben, reden. Und ganz häufig ist es so, dass in der Anfangsrunde alle sagen, ich fühle mich irgendwie gerade total alleine und ausgelaugt. Und dann, also sie sitzen mit Leuten am Tisch, die sie nicht kennen, während dem Gespräch feststellen, ich bin überhaupt nicht alleine und total positiv und handlungsfähig nach Hause gehen, dabei habe ich denen nicht einen einzigen Tipp gegeben. Und ich glaube, was gerade ganz viel passieren muss, und deshalb fand ich so spannend, ob man sich irgendwie organisieren kann, ist, dass ich glaube, im Einzelnen Menschen sich häufig gerade überfordert und ausgelaugt fühlen. Und wenn man aber merkt, wie viele andere Menschen sich eigentlich auch so fühlen, daraus Gemeinschaft entstehen kann und eben wieder auch Tatkraft im Grunde genommen. Meine letzte Frage ist, weil es gab ganz viel, was ihr euch aufgeschrieben habt, was ich euch bestimmt noch gar nicht gefragt habe. Ihr dürft jeder einfach nochmal was sagen, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr heute mit uns teilen wollt, bevor ihr uns sozusagen zum nächsten Getränk, in die nächste Diskussion oder nach Hause schickt. Was habt ihr auf dem Herzen? Thorsten, möchtest du anfangen oder ist das gemein, weil du gerade dran warst?
Das ist grundsätzlich gemein, weil der Applaus, ich sitze ja auch sonst häufig auf der Bühne, je negativer man am Schluss wird, umso geringer ist der Applaus.
Genau, wir freuen uns auch, wenn unser Publikum nicht traurig nach Hause geht. Du darfst echte Sachen sagen und Wahrheiten sagen, aber so ein bisschen Schwung wäre toll.
Vielleicht fängt Felix an.
Das heißt, du willst das traurige Schlusswort haben?
Ich muss mir noch was Positives überlegen.
Okay, Felix, du darfst anfangen. Was möchtest du mit uns noch teilen?
Also ich sitze heute das erste Mal auf einer Bühne. Deshalb ist es vielleicht, und ich gehöre zur Fraktion der Positiven oder der Optimisten. Was ich ganz schön finde, also bei allem, was mir Angst macht und was ich beobachte und wo es hingeht und nicht nur in Deutschland, auch in anderen Staaten. Wir gucken nach Ungarn, wir gucken in die USA, wobei ich sagen muss, New York ist jetzt wieder
Was Positives mögen wir.
Und das ist vielleicht auch vorhin die Frage mit den Kommunalwahlen. Also wenn man sich auch anguckt, was sozusagen die AfD-Leute auf kommunaler Ebene, die leisten halt nicht das, was sie vorher versprochen haben. Und das wird irgendwann offenbar. Ne? Also die Abschaffung der Kita-Gebühren, die wurden dann halt doch erhöht. Das heißt, man merkt schon, dass das einfach sozusagen Schaumschläger sind, was null sozusagen die Gefahren, vielleicht nicht für uns, ich bin weiß, ich bin privilegiert, ich bin ein Mann, aber viele meiner Freundinnen, Freunde, die in anderen Positionen sind oder eine andere Hautfarbe haben oder whatever, eine andere sexuelle Orientierung, die Gefahren. Was ich aber schön finde, mein Job hat sich in den letzten 2 Jahren radikal verändert und in eine positive Richtung. Also ich bin ganz, ganz viel unterwegs und habe mit Nicht-Juristinnen zu tun. Das ist erstmal was Schönes. Und man kann auf einmal als Jurist, also wenn so Sachen wie dieses Neutralitätsstrategie der AfD und man spricht mit Lehrerinnen und man merkt, wie man die, wir haben vorhin gesagt, empowern, also die aus ihrer Verunsicherung rausholen. Ich habe ein wunderbares Projekt gehabt mit dem Lilienthal-Gymnasium in Berlin, die am Tag des Grundgesetzes, Geburtstag des Grundgesetzes, eine Demo gegen Rassismus und für das Grundgesetz, da geht natürlich dem Verfassungsjuristen das Herz auf. Und die Frage war, ob die damit sozusagen als Schule oder als Schulleitung, als politische Lehrer, die da oder Lehrer für politische Bildung, die da sind, ob die gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Und dann macht man die stark und sagt, nee, überhaupt gar nicht, das könnt ihr machen, das müsst ihr machen. Und das machen die dann auch. Und das ist sozusagen was ich im Moment unglaublich toll finde an meiner Arbeit. Darunter leidet halt die andere Arbeit, aber das ist dann halt so, ja.
Dankeschön. Und Thorsten, was ich dir noch sagen wollte, du darfst auch pessimistisch sein, wenn es die Wahrheit ist. Ist es in Ordnung?
Es sei denn, er will Applaus.
Genau, das musst du jetzt sagen, Wahrheit oder Applaus.
Ich bin
was möchtest du uns mitgeben?
Ich bin leider einfach nicht für die viel guten Momente, wenn es um das Thema geht, zuständig. Ich freue mich, dass so viele Leute hier sind und dass es offensichtlich ja doch ein Interesse gibt, was, glaube ich, nicht nur daran besteht, ob man jetzt die AfD verbieten kann oder nicht, sondern was man eben dagegen tun kann. Und das gibt ja doch ein bisschen Hoffnung. Ich würde aber trotzdem einfach weiter, also abgesehen davon, dass es, glaube ich, immer wichtiger wird, menschlich und solidarisch zu bleiben, tatsächlich dafür plädieren, den Blick nicht aus den Augen zu verlieren, dass die AfD wirklich nicht das einzige Problem ist, was wir gerade haben. Und dass, während wir hier reden, jetzt muss ich leider doch den Negativen machen, während wir hier reden, ertrinken gerade Kinder im Mittelmeer. Es werden irgendwo Kinder von zu Hause abgeholt, von Polizisten und abgeschoben. Und es gibt einfach richtig viele Menschen, die sich gerade unerwünscht fühlen, weil es von der CDU als Regierungslinie rausgegeben wird. Wir wollen euch nicht im Stadtbild sehen haben. Und da ist es ganz wichtig, zu diesen Leuten auch zu zeigen und zu sagen, doch, ihr gehört irgendwie zu dieser Gesellschaft. Und im Zweifel werden wir uns auch wirklich, wenn es hart auf hart kommt, dafür einsetzen, dass ihr hier bleiben könnt. Und ich glaube, das ist etwas, was immer wichtiger wird in naher Zukunft.
Die Wahrheit und Applaus.
Manchmal funktioniert es.
Auf jeden Fall. Beim Thema sich immer mal wieder einsetzen. Ich weiß, dass die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Infomaterial ausgelegt hat. Und ich will noch mal eine Lanze brechen, weil ich mit so vielen Organisationen davon arbeite. Es sieht pessimistisch aus und es gibt unfassbar viele Menschen und Organisationen und Vereine und Verbände, die so viel Herzblut gerade investieren, Menschen zu schützen, für Komplexität sich einzusetzen, für gute gesellschaftliche Diskurse. Und das ist einfach unfassbar wichtig, auch wenn wir hier die schwierigen Themen benennen, auch daran immer zu denken, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehr wichtige Arbeit machen. Und das ist sehr toll. Ein großer Applaus an euch beide für eure Einblicke, für eure Informationen und für eure Ehrlichkeit. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Ein Applaus an euch. Und die letzte Sache gilt nochmal euch, weil, wie gesagt, es muss immer Menschen geben, die sich dafür auch interessieren. Das heißt, wenn ihr möchtet, nehmt diese Gedanken mit, nehmt die Diskurse mit in euren Alltag. Wenn ihr möchtet, nehmt euch auch noch ein Getränk und diskutiert noch ein bisschen mit uns weiter. Also bloß weil das Bühnenprogramm aufhört, muss nicht das Gespräch aufhören. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid und euch für solche Themen einsetzt. Das heißt, der letzte Applaus gilt euch. Applaus